Hallo David.
Hallo Robert. Ich hatte gerade überlegt, ob ich auf Chinesisch anmoderiere, dachte dann aber, das könnte ganz schnell in so eine rassistische Richtung gehen. Deswegen lasse ich es mal lieber.
Okay, damit willkommen zu unserer großen Morningshow hier. Weißt du, wir nehmen heute so früh auf wie noch nie.
Mich hat man früher verglichen mit Jan Hahn. Kennst du den noch?
Ich habe mit Jan Hahn tatsächlich ein paar Mal mich getroffen, weil ich, als er mit seiner Partnerin zusammen war, die kannte ich ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, was davon offiziell war und nicht, deswegen sage ich keine Namen. Und ich war mit Jan Hahn auch 4, 5 Mal essen. Also wir haben Abende verbracht und über Gott und die Welt geredet. Und dementsprechend war ich so, als der gestorben ist, so aus dem Nichts. Total sehr merkwürdiges Gefühl.
Ich kannte ihn nicht persönlich, aber ich kannte ihn tatsächlich, weil ich früher Riesenfan war. So als Teenager habe ich immer die Sat.1 Morningshow geguckt. Oder wie, Sat.1 Frühstücksfernsehen hieß das, genau. Mhm. Das habe ich geliebt. Da gab es zum Beispiel, wie hieß es nochmal, der Powerball. Kennst du das noch? Wo der Sat.1
war. Na klar, wo mit verbundenen Augen links und rechts, so muss den Kugeln ausweichen.
Oh, das habe ich, das geguckt und dann habe ich daneben immer meine Cornflakes gegessen und meinen Toast. Das habe ich immer in den Ferien geschaut früher, weil sonst war ja Schule. Und dachte so, boah, Morning Show, voll cool, aber es muss ja als Moderator auch die Hölle sein, weil du ja, ich glaube, um 2 Uhr nachts aus dem Bett musst. Weil dann die.
Na, ich glaube, beim Fernsehen ist es nicht ganz so schlimm wie beim Radio, aber trotzdem, es ist einfach immer früh, früh, früh.
Früh, früh. Ja, wir sind heute auch früh, weil den Umständen entsprechend konnten wir es nicht später machen, aber so habt ihr heute wirklich, ich trinke gerade nebenbei noch meinen Kaffee und habe gestern noch bis spät in die Nacht recherchiert für das Thema heute. Wir haben nämlich letzte Woche tatsächlich wahrgemacht, wir waren in dem größten Film des Jahres. Und waren ehrlich gesagt beide, glaube ich, also wir waren schwer schockiert. Schwer schockiert.
Wir waren in dem größten Film des Jahres. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und mal zusammengerechnet. Alle Box-Offices weltweit, also ansonsten in den USA, dieser Film hat mehr Geld eingespielt als die, und ich habe bei 50 Filmen aufgehört, die anderen 50 erfolgreichsten Filme danach dieses Jahr bis jetzt.
Ja, das ist wirklich krass. Und die Zahlen, die da aus China kommen für Nesha 2 oder Nesha, wurde mir gesagt, Nesha. Würde das wohl am besten ausgesprochen werden.
Okay.
Diese Zahlen sind vor allen Dingen auch deswegen beeindruckend, weil sie vermutlich auch für die Zukunft gesehen nicht mehr alleine stehen werden.
Genau, wir haben heute nämlich ein sehr komprimiertes Serien-Film-Kombo-Programm mitgebracht, was aber perfekt einmünzt oder einzahlt auf unser Thema.
Ja.
Wir haben nämlich eine Serie mitgebracht, die ist gestartet, die beschäftigt sich mit der Filmindustrie und einen großen chinesischen Film. Wie könnten wir denn was anderes reden als den Wandel der Filmindustrie und die Frage, welche Rolle China darin spielt und was sich verändert hat. Und David, ich habe eine Sache gefunden auf dem Weg der Recherche, wo ich dachte, das will ich eigentlich nicht später verbauen. Das könnte man schon als Trivia nehmen.
Nein, ein Trivia von Robert Hofmann?
So, wollen wir es mal versuchen? Vielleicht sagst du ja, ist ja interessant oder nicht. Wenn wir das Thema China haben, sag dir, wenn ich jetzt sag Looper, sagst du, ah, weiß ich, alles klar? Oder sagst du, wie bringst du jetzt den Film Looper aus 2012 und China zusammen?
Ja, Tatsache, ja. Wie bringst du jetzt, also du meinst den von Rian Johnson, den mit Bruce
Ich meine den mit Joseph Gordon-Levitt und Bruce Willis, genau,
ja.
genau.
Verbindung verstehe ich gerade nicht.
Looper war zum Beispiel einer dieser Filme, die, wir reden ja dann später so, wie das MCU und so versuchte, auf den chinesischen Markt zu drängen, aber war einer dieser mit auch Filme, die versucht haben, in China gezeigt zu werden. Und ich bin auf eine etwas längere Doku gestoßen, wo ein Mann drüber geredet hat, der quasi wie so ein Diplomat zwischen der US-Filmindustrie und der chinesischen Partei, der CCP, versucht hat zu vermitteln, wie man es schafft, solche Filme auf den chinesischen Markt zu bekommen. Und wir werden ja später darüber reden, dass es dabei sehr wichtig ist, wie China oft dargestellt wird oder wie zukunftsträchtig. Wenn wir uns an Looper erinnern, in Looper spielt Joseph Gordon-Levitt ja einen sogenannten Looper. Das sind ja Leute, die in der Zukunft leben, die ziemlich runtergekommen ist, die Zukunft. Und es gibt dort Menschen, die haben so leichte telekinetische Fähigkeiten. Und diese Looper, und ein Loop wird geschlossen, besteht nämlich darin, dass die Verbrecher aus der Zukunft töten und die aus der Zukunft, diese Verbrecher werden zu ihnen geschickt, damit sie die dann quasi in ihrer Gegenwart hinrichten. So ein Loop schließt sich, indem man irgendwann sich selbst töten muss aus der Zukunft. Da wird man quasi aus 30 Jahren in der Zukunft auf sich selbst zugeschickt. Und es gibt jemanden, der verantwortet quasi wie so ein Strippenzieher das Ganze. Die Figur heißt Abe und wird gespielt von Jeff Daniels. So der Handlanger oder der das überwacht, was die Looper da tun. Und auch wenn die nicht so agieren, die dann verfolgt. Und in einem Gespräch sitzen sich Joseph Gordon-Levitt und Jeff Daniels gegenüber. Und Joseph Gordon-Levitt sinniert so ein bisschen über die Zukunft und Abe, der aus der Zukunft kommt, fragt ihn, wo willst du denn eigentlich mal hin im Leben? Und er sagt, ich will nach Frankreich. Frankreich ist der Ort, wo ich hin will. Und dann kommt der Punkt, warum der Film dann in China Zugang gefunden hat. Man hat sich hingesetzt und überlegt, wie könnte man diesen Film denn attraktiver machen für den chinesischen Markt? Und dann kommt der Grund, warum daraufhin, nachdem Joseph Gordon-Levitt als Joe sagt, ich will gerne nach Frankreich, gibt es zweimal diese Stelle, in der sagt Jeff Daniels, geh nach China. Und Joe sagt, ich will nach Frankreich. Und dann sagt Abe, du, ich komme aus der Zukunft, geh nach China.
Ah.
That's it. Das ist die Brücke, die quasi sagt, in der Zukunft wird diese Nation das Ruder in der Hand halten. Das ist die goldene Zukunft. Das war die Zugangskarte oder das Ticket auf den chinesischen Markt für Looper.
Ich habe auch ein paar Beispiele für später und dachte dann, aber gerade so, als du das erzählt hast, da muss es ja hunderte von geben, wo Filme minimal verändert wurden. Es gibt Beispiele, da wurden Filme krachend verändert. Ich kann ja auch mal eins vorziehen. Danke auf jeden Fall erstmal für den Eindruck.
Ich mochte das so gern, weil ich kannte einige, aber das kannte ich so gar nicht.
Kennst du Dr. Strange? Kennst du die Dr. Strange, Entschuldigung?
Das, die Ancient, kommst jetzt mit der
Ancient One? One ist im, also gespielt von Tilda Swinton, ist im Original, im Comic, eigentlich ein tibetanischer Mönch. So, und kleine Geschichtsstunde, Tibet und China, die haben Probleme miteinander. Nämlich Tibet sagt, sie sind eine unabhängige Nation. China sagt, nee. Das ist so nicht. Und immer dann, wenn das tatsächlich in Medien so proklamiert wird, dann wird in China richtig die Zensur angesetzt. Das ist unter anderem passiert beim Fußballmanager oder bei Hearts of Iron. Das ist eine große Strategiereihe, wo Tibet als unabhängige Nation unter anderem im Videospiel auch dargestellt wird. Und beide Spiele sind in China verboten. So, nun hat sich Marvel gedacht, wie machen wir das? Wie bringen wir denn unseren Film da jetzt unter? Also haben sie aus Tilda Swinton, beziehungsweise aus The Ancient One, der im Original ein Mann ist, nicht nur mit Tilda Swinton jemanden genommen, bei dem, ne, sie ist ja eher so eine androgyne Figur, wo man sagen kann, da können die Geschlechter vielleicht sogar als fließend gelten. Oder er kommt aus Nepal und nicht mehr aus Tibet. Und damit haben sie das Problem dann umgangen, aber komplett die Vorlage quasi ja missachtet. Und damals gab es da noch einen kleinen Shitstorm, hat nur niemand mitbekommen, weil diese, hab's neulich schon mal gesagt, die Shitstorm-Qualität war damals oder die Größe, in die sowas hinaufwachsen konnte, ist noch nicht so groß gewesen. Aber solche Beispiele gibt's viele. Ich glaube, wir könnten einen eigenen Podcast nur damit machen, mit Filmen, die verändert wurden für China. Aber jetzt sagen wir erstmal, wir könnten.
Wollen wir nicht noch ein paar Beispiele? Ich will jetzt ein Beispiel geben.
Hast du noch eins?
Zum Beispiel nehmen wir Fantastische Tierwesen. Ne? Wir erfahren ja da, dass Dumbledore, gespielt von Jude Law, ist ja verliebt in Grindelwald.
Ja.
Erfahren wir, glaube ich, im zweiten oder dritten Teil.
Ja, Homosexualität ist ein ganz großes Problem.
Und da gibt es quasi dieses Eingeständnis, als sie sich treffen. Und das ist in China beispielsweise geschnitten. Oder was? Welcher Film war das? Der Blockbuster?
Cloud Atlas. Cloud Atlas wurde um 40 Minuten geschnitten, weil es ja da auch so eine dieser Plotlines hat ja mit Homosexualität zu tun. Und die haben sie komplett rausgenommen. Deshalb fehlen 40 Minuten im Film. Also Homosexualität generell ein ganz schwieriges Thema dort.
Was ja jetzt bei Arcane Staffel 2 auch ein Thema war, wo die beiden Frauen miteinander, ja, ja. Jinx und jetzt ist mir der zweite Name entfallen. Genauso wie, welcher Blockbuster war denn das, wo das chinesische Meer oder das südchinesische Meer abgebildet war auf der Karte? Wo diese Zugehörigkeit, erinnerst du dich, letztes oder vorletztes Jahr, ich krieg's nicht zusammen, da gab's so eine Karte, die gezeigt wurde und da gab's so einen üblen Aufstoß.
Ja.
Ich kann es
dir leider nicht mehr sagen. Also politische Themen sind auch immer schwierig, vor allen Dingen, wenn sie die chinesische Politik kreuzen. Kennst du die Rote Flut von 1984? Eigentlich im Original heißt er Red Dawn, wurde 2012 mit Chris Hemsworth nochmal geremaked. Und da ist es so, dass sie so eine alternative Zeitlinie durchspielen. Die Chinesen fallen nämlich in den USA ein. Und bei dem Remake haben sie gesagt, sag mal, das kriegen wir ja dann in China gar nicht vermarktet. Was machen wir denn da jetzt? Und haben dann hinterher...
Russen geworden?
Nee, sie haben dann irgendwie aus den chinesischen Symbolen haben sie von der CGI-Firma aufwendig, weil es war schon alles gedreht, haben sie alle Plakate und die Flaggen, die im Film rumhängen und die Aufkleber auf den Panzern, haben sie zu Sternen umgewandelt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es dann die Russen geworden sind oder ob es einfach irgendeine random Nation war, die, also eine Fantasy-Nation, die es dann nicht gab. Aber das musst du erstmal bringen, dass du sagst so, ey, wir haben das Plotline, wo Chinesen angreifen. Ah, nee, machen sie dann doch nicht. Das ändern wir ab. Und Gewalt ist tatsächlich ein Thema. Das hätte ich gar nicht gedacht. Was mich total schockiert hatte, war, dass Logan zum Beispiel, als der ins Kino kam, um 14 Minuten geschnitten war. Und Alien, der übrigens letztes Jahr, Alien Romulus war 2024 einer der größten Hits in China. Alien Covenant wurde aber noch drastisch geschnitten. Da haben die fast alle Szenen mit dem Xenomorph rausgeschnitten, was interessant ist, wenn man einen Film hat, in dem...
Alien heißt der dann.
Kein Alien.
Du hast das bei Tony Stark zum Beispiel, als er in Iron Man... Als er in Teil 3, werden ihm ja, ich meine, das ist Teil 3 in Iron Man, diese Splitter wegoperiert werden aus der Herznähe, weil die ja immer mehr Richtung Herzen drängen und Tony Stark daran ja eigentlich sterben muss, dann ist der Einzige, der das hinbekommt, weil er technologisch, medizinisch so fortgeschritten ist wie keine Nation auf dieser Welt, ist ein chinesischer Arzt.
Ja gut, aber da sprichst du jetzt eine Szene an, die gibt es nur in China. Die haben für den chinesischen Markt extra, ich glaube, 20 Minuten zusätzliches Material gedreht. Die Darstellerin, die da mitgespielt hat, ist Fan Bingbing gewesen. Fan Bingbing ist eine der Top 5 Darstellerinnen so um 2015 gewesen. Und diese Szenen sind im Rest der Welt gar nicht zu sehen. Ich glaube, auf der DVD von Iron Man 3 kann man es aber finden. Und das ist halt total abstrus. Ich finde das aber fast noch besser, als wenn man wie in Skyscraper mit Dwayne Johnson sagt, dass die Handlung aus irgendeinem unerfindlichen Grund jetzt da spielen muss. Und da gab es ja auch, es war ja so ein Die Hard-Verschnitt. Und in Stirb langsam gibt es ja diesen einen Cop, der mit Bruce Willis zusammenarbeitet. Und da war es dann halt auch ein chinesischer Cop, der natürlich von einem bekannten Darsteller gespielt wurde. Weil, und das ist das Ding eigentlich, man damit den Gewinn maximieren wollte. Und warum das so ist, da kommen wir dann jetzt gleich dazu. Sonst nehmen wir wirklich zu viel vorweg.
Gut. Nur zum Abschluss, gibt auch Negativbeispiele wie natürlich legendär 7 Jahre in Tibet. Ne? So Filme, die dann regelrecht dazu führen, gebannt zu
7 Jahre aus China. In so. Gütersloh.
So. Haben wir es jetzt schon gesagt? Nee, noch nicht. Und damit
herzlich willkommen zu zwei, Pech und Schwafel.
Und damit schalten wir rein in die Werbung, David.
Ja.
Finanzen, Finanzen, Finanzen. Es ist oft nicht einfach, den Überblick zu behalten, aber mit Finanzguru ist das richtig einfach. Mit der App, die, und da könnt ihr selbst in dem App Store eurer Wahl schauen, zu zigtausendenfach extrem gut bewertet ist, da verbindet ihr einfach eure Konten, egal ob Girokonto, Kreditkarte, Depot oder Kryptobörse, und könnt alle Einnahmen und Ausgaben kategorisieren automatisch und habt alles übersichtlich in einer App aufbereitet. Da sieht man dann quasi, gebe ich irgendwo zu viel aus, gebe ich irgendwo zu wenig aus. Man kann sogar Verträge rechtssicher über die App mit einem Fingertipp beenden, und mit Finanzguru Plus, das normalerweise 2,99 Euro im Monat kostet, aber wir haben natürlich einen richtig schönen Rabattcode für euch, habt ihr noch weitergehende und tiefergehende Analysen oder auch Budgetvorschläge. Und wenn ihr sagt, oh, Ende des Monats ist gar nicht mehr so viel Geld übrig, wie ich gerne hätte, oder gebe ich vielleicht fürs Essen gehen mehr aus und sollte zu Hause kochen, ist Finanzguru der perfekte Begleiter, um euch eure Finanzen besser aufzulisten und ein Gefühl dafür zu entwickeln, wo ihr besser sparen könnt und euer eigenes kleines Vermögen aufbauen. Wenn ihr Finanzguru Plus sogar ganze 3 Monate kostenlos testen wollt, dann benutzt einfach unseren Code Schwafel25. Schwafel als Wort und 25 als Zahl hinten dran. Findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Und inzwischen gibt es auch eine neue Überweisungsfunktion in der App, mit der man Geld jetzt noch einfacher und sicherer senden kann. Denn es gibt einen zusätzlichen Fake-Shop-Radar als Schutz, sodass man nicht aus Versehen an betrügerische IBANs überweist. Und wenn ihr jetzt so sagt, oh, das klingt interessant, das möchte ich ausprobieren, macht es. Die App ist in ihrer Grundversion natürlich kostenfrei. Und damit vielen Dank an Finanzguru, und wir schalten raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. Oh, wir müssen über eine Serie reden, David. Hast du noch geschafft, mehr zu schauen als die beiden Folgen, die zum Zeitpunkt dieser Aufnahme raus sind? Hast du mehr bekommen? Ich hoffe nicht.
Ich wollte eigentlich anfragen, aber habe es dann nicht hinbekommen. Deswegen bin ich jetzt auf demselben Stand wie alle anderen. Zwei Folgen sind von The Studio erst verfügbar. Und ich denke mal, ich werde jetzt auch einfach so in eurem Tempo mitgucken.
Mega geil, finde ich die Serie. Ja? Vor allem Folge 2.
Was, die findest du gut? So, ich mochte die erste, die zweite aber nicht mehr.
Oh, die zweite war so zwischen cringe und einfach dieses, wie invertiert das im Grunde ist, dass das Ding One-Shot heißt und im One-Shot gedreht würde, während man versucht, einen One-Shot an einem Set zu drehen und auch mal Seth Rogen, das, also ich habe manchmal das Gefühl, der ist irgendwie unterschätzt von den Leuten. Viele kennen den immer nur so als Blödeltyp, aber was der in Hollywood so wegproduziert und auch diese Industrie kennt, ich finde, das ist ein super Einblick, aber ich habe ja auch die Serie Entourage geliebt. Da folgte dann auch ein Kinofilm. Und Entourage war aber, da ging es um Schauspieler und einen Agenten und der Versuch, jemanden zum Star zu machen in der Filmindustrie. Und das Studio jetzt, die auf Apple TV Plus schauen könnt und jeden Mittwoch folgt eine neue Folge, steigt aber in die Schuhe von jemandem, der zum Studio-CEO wird und gleichzeitig aber damit beauftragt wird, Gewinn zu maximieren um jeden Preis. Und zwar so, wie wir das heutzutage erleben. Franchises, Franchises, Franchises. Zitat, wenn du aus einer, ich sag's mal so, scheidenlosen Puppe eine Milliarde Dollar rauspressen kann, wenn Warner das kann, dann können die ja wohl 2 Milliarden Dollar aus Kool-Aid rauspressen. Und er liebt aber über alles eigentlich die Filmkunst.
Ganz kurz, ich liebe daran, dass sie vor allen Dingen Kool-Aid nehmen, eine Marke, die außerhalb von Amerika ja eigentlich überhaupt keine Relevanz hat. Ich glaube, in Deutschland gibt's das gar nicht. Vielleicht irgendwo in so einem Markt, wo das so in der Ecke steht. Ich weiß nicht mal, was es ist. Ich glaube, sowas wie Gatorade, oder?
Wir lernen zumindest, wie Kool-Aid mit einer Sekte zusammenhängt.
Stimmt, ja, genau. Das ist auch noch Teil des Ganzen. Du wolltest gerade erzählen, er ist eigentlich Filmfan.
Er ist eigentlich Filmfan und er steht ja vor der riesigen Aufgabe, auf der einen Seite mega beschissene Franchises Blockbuster machen zu müssen und irgendwie aus einer nicht vorhandenen IP, also irgendeinen Markenkern, einen Film rauszuzaubern à la Barbie, der funktioniert. Und auf der anderen Seite liebt er halt Filmkunst und ist sogar dazu geneigt, einen Regisseur wie Martin Scorsese zu versuchen, dazu zu gewinnen. Das kann alles nicht funktionieren. Und dann steigen wir so voll in diese Hollywood-Welt, die sehr schnelllebig und mit Drogen links und rechts am Wegesrand und viel Egos stattfindet, ein. Und ich habe das Gefühl, das ist ehrlicher und näher dran, als man es wahrhaben will. Sowohl das Tempo als auch diese ganzen Egos, die da aufeinandertreffen, als auch dieses Setleben. Ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Ich bin richtig Fan.
Ich bin richtig wütend geworden bei der ersten Folge, weil sie da ja wirklich eines der Hauptthemen ansprechen, die gerade, ne, also auch zu spüren sind, nämlich dieses Gefühl, dass in Hollywood irgendein Producer dasteht und sagt, oh Mensch, die alten Tage, so 80er, 90er, wo wir noch so Sachen produziert haben, wo Rain Man zum Beispiel der erfolgreichste Film des Jahres gewesen ist, vielleicht können wir sowas mal nochmal zurückholen. Und dann kommt der große Fisch, der Studio-Oberboss, hier gespielt von Bryan Cranston, der sagt so, ich will aber das Money sehen. Und er verrät daraufhin alle seine Prinzipien, weil er den Job halt nicht wieder verlieren will. Und ich dachte so, oh, das kotzt mich so an, weil ich bin mir 1000%ig sicher, dass Seth Rogen das halt 100% irgendwo mal mitbekommen hat. Und das ist halt genau das ist, ne? Also wir reden da jetzt ja auch schon seit 2 Jahren darüber, dass diese fast manische Suche nach mehr Franchises oder Abgrasen von bereits existierenden Franchises, wir haben es in den letzten Wochen ja auch immer wieder gehabt und auch zukünftig für 2026, habe ich das Gefühl, sind mehr Franchises und Fortsetzungen denn je angekündigt, sodass ich da wirklich dachte so, Mann, ja, das scheint so nah dran zu sein. Und das, was ich bei The Studio mag, ist, dass es so diesen Überfaden über der einen Folge, in der ersten Folge geht es ja halt darum, dass Seth Rogen wird Studioboss von The Continental oder Continental Studios, die es in der Realität nicht gibt, aber man kann sich, glaube ich, aussuchen, wer da gemeint ist. Und es könnte jedes der großen Studios sein. Und er versucht aber direkt zu sagen so, ich versuche jetzt einen für sie, also einen Franchise-Film, einen für mich. Und er kann jetzt beides miteinander verbinden, weil Martin Scorsese kommt auf ihn zu, der zufällig etwas drehen möchte, was Kool-Aid schneiden könnte. Er will nämlich über das Jonestown-Massaker einen Film machen. Und daraus entsteht dann diese erste Folge, in deren Verlauf wir Charlize Theron sehen werden, Paul Dano. Man sieht am Anfang kurz Peter Berg, der ja selber Filme dreht und auch mal Schauspieler gewesen ist. Und in der zweiten Folge, da dachte ich dann, oh schade, jetzt macht er was ganz anderes. Da ist es nämlich so, dass es so ein Setbesuch gezeigt wird. Auch das hat man ja schon tausende Mal gehört, dass in Hollywood irgendwie Geschichten vom Set, wo ein Producer vorbeigekommen ist und der ganze Dreh ist überworfen worden. Meine Lieblingsgeschichte ist die, wo, wer war denn das? Tim Burton erzählt hatte, dass John Peters zu Superman kam und dann gesagt hat, er will jetzt hier eine Riesenspinne mit dabei haben. Und daraufhin ist dann irgendwie alles zusammengefallen, unter anderem. Und das kann man auch schön nachempfinden, wenn man diese zweite Folge guckt. Aber du sagtest es gerade schon, die war mir zu cringe. Der Humor ist wieder stark überzeichnet. Auch die Realität wird da stark gebrochen. In der ersten Folge wirkte das nämlich noch alles sehr, sehr nah dran und dadurch viel bissiger. Und die zweite Folge dachte ich, ist nicht mein Humor. Und da habe ich das Gefühl, dass es mehr Slapstick-Comedy ist.
Ich sag mal so, ich kenne das ja noch aus Schauspielzeiten, wenn Produzenten ans Set kommen. An dem Drehtag ist immer so eine Anspannung in der Luft. Weil das sind halt die, die können dich halt feuern. Wenn die dich halt mögen, ne, dann bist du vielleicht beim nächsten Projekt dabei. Die halten halt alle Fäden zusammen. Und da kann es immer schon sehr, sehr unangenehm sein. Und eine andere Sache, die fällt mir jetzt nicht ein. Auf die komme ich gleich nochmal zurück. Was aber manchmal passiert ist, ich habe auch in Deutschland, gerade mit Filmstudios, haben wir ja relativ viel Austausch gehabt. Und auch ich früher, als ich gerade viele Filmevents gemacht habe, so mit allen Studios immer wieder. Und ich nenne auch keine Namen, aber ich habe mal auch eine Situation zum Beispiel gehabt, wo ein Marketingchef, muss man überlegen, nach einem Geschäftsführer in einem Studio ist der Marketingchef schon eine so der Top-Position, rumrannte bei einer Veranstaltung und dann meinte, ey, wie findest du die Idee zu dem Film, wenn wir das machen und das aufbauen, das kaufen und das Produkt kommt dann bei Edeka und bei Rewe rein, wie findest du die Idee? Und der rannte dann so rum auf dieser Veranstaltung, auch so völlig weird, und das hatte mich so ein bisschen an Seth Rogen erinnert, damals tatsächlich, also so wie jetzt in dieser Serie, der so rumrennt und wie so ein Wirbelwind alles durcheinander wirbelt, deswegen ich das Gefühl habe, es gibt echt die skurrilsten Situationen im Showgeschäft. Auf vieles muss man nichts geben, aber es gibt halt diese gigantischen Egos, die du sonst im normalen Alltag nicht unbedingt mal so triffst. Und da kann echt viel passieren. Insofern, ich bin gespannt. Jetzt habe ich das Gefühl, dass jede Folge eine ganz andere Tonalität anschlägt. Aber ich hoffe jetzt schon, und Apple ist ja meistens gewillt, dass sie ohnehin nur Shows picken, wo sie an die Qualität glauben und das weiter fortführen. Weil das könnte so eine richtig schöne Nummer werden, wo ich mir jedes Jahr sage, und jetzt wieder The Studio, weiter geht's. Ist genau, genau mein Ding.
Also ich kann auch nur sagen, guckt euch das auf jeden Fall an, falls ihr Apple TV Plus haben solltet. Und das ist mal wieder ein Win für Apple TV Plus, bei dem ich echt immer sagen muss, da steht noch Qualität vor Quantität. Es kommt nicht häufig was, aber wenn was kommt, kann man zumindest die Lauscherchen spannen. Und die erste Folge wird euch auf jeden Fall catchen, gerade wenn ihr so ein bisschen euch mit Film beschäftigt, weil dann so ein paar Themen auch aufkommen. Aber ich das auch zum Beispiel total spannend fand, Martin Scorsese da rumspringen zu sehen. Man hat echt das Gefühl, dass Seth Rogen einmal sein Telefonbuch durchgegangen ist und gesagt hat, ey, hier, Charlize, wir haben doch hier, wie hieß der Longshot? In Longshot mitgespielt, komm doch mal rum. Ich brauche dich kurz für ein Cameo. Und dann ist es halt wirklich ein Cameo. Also, und zwar eins, wie man Cameos noch kennt. Und das ist so dieser Vibe vom alten Hollywood, von früheren Geschichten. Ich weiß nicht, ob du Robert Altmans The Player kennst. Daran erinnert das auch. Also, wo auch so Filmfiktion mit der Realität verbunden wurde, wie Studios operiert haben. Und wenn man das so ein bisschen vergleicht, muss ich sagen, so viel hat sich zu The Player, der in den 90ern erschienen ist, zu heute jetzt gar nicht verändert, nur dass eben dieser Drang nach Franchises nochmal größer geworden ist, weil die heutzutage eben die großen Geldmacher sind. Und in jedem zweiten Satz steht eine Anspielung auf das aktuelle Hollywood drin. Ich hoffe ehrlich gesagt so, dass diese zweite Folge für mich ein Ausrutscher gewesen ist und dass es jetzt wieder mehr in das tatsächliche Filmgeschäft geht. Ich glaube, in der nächsten Folge, hatte ich schon bei IMDb gelesen, wird Ron Howard mit dabei sein, der einen neuen Film umsetzen will. Und das kann ich mir auch sehr lustig vorstellen, weil Ron Howard ist ja einer dieser ja, sagen wir mal so Arbeitstiere. Ne? Man hat das Gefühl, wenn man in den Release-Kalender guckt, so mindestens ein Ron Howard-Film ist immer dabei, aber man kriegt nicht mehr so viel davon mit. Hast du zum Beispiel mitbekommen, dass letzte Woche ein Ron Howard-Film im Kino gestartet ist?
Ist nicht Eden gestartet?
Eden. Ja. Aber ich habe weder einen Trailer gesehen, ne? Ich hatte jetzt nur gesehen, dass der in den deutschen Kinocharts irgendwo sich auf den hinteren Plätzen...
Ich glaube, der kommt erst noch im April, oder?
Ich glaube, der ist gestartet. Ich glaube, irgendwo...
Wir hatten auch eine PV-Runde.
Ja, dazu. Aber ich fand das so egal, dass ich konnte mich nicht dazu
durchringen. Ja, das ist auf diese Pärchen treffen sich auf der Galapagos-Insel Nummer. Diesen Donnerstag startet
Ah,
der
diesen überhaupt. Donnerstag. Okay, dann
habe ich. Heute, Entschuldigung. Heute.
Ja, Entschuldigung, ja. Nee, also und dementsprechend, ich kann mir vorstellen, dass da noch was kommt. Ich freue mich aber, dass Seth Rogen wieder was macht, wieder mit seinem Kumpel Evan Goldberg. Das ist auch eine schöne Freundschaft, muss man sagen.
Ich glaube, der führt auch eines der besten Hollywood-Leben. Zurücksetzen in seiner bestimmt mittelprächtig geilen Villa, raucht da seine Joints weg, die er genießt, philosophiert über das, was er machen will, dreht dann mal einen Film selbst, macht dann mal sowas wie The Boys, was super erfolgreich ist, dann noch Spin-offs, dann macht er hier sowas, spielt dann selbst wieder die Hauptrolle, war ja auch in der Pamela Anderson-Nummer mal so ganz anders zu sehen. Der schreibt sich dann irgendwie so selbst seine, so, der ist so alles und nichts, so Produzent und Autor und also mega cooler Dude. Ich sehe den richtig gerne. Ich finde auch bei The Studio schön, dass die Sprache ein bisschen naughty, so ein bisschen schäbig ist.
Nee, das hasse ich.
Das mag ich gerne.
Also, gerade so Catherine Hahn ist ja wieder mit dabei. Ich bin kein Fan, ich mag die einfach nicht. Und da werden dann halt am lutsch meinen Schwanz, ne, so, und schlimmere Sachen. Nicht, dass ich das nicht aushalten könnte, aber es reißt einen so raus, weil ich immer denke, reden die Leute so? Also ist das so, ich meine, unter Koksern vielleicht, unter Hardcore-Koksern, vielleicht bist du dann so aufgeputscht, dass dann solche Sachen einfach aus dir raussprudeln. Aber selbst wenn ich so mit Streamern zusammen, ich war mit Hand of Blood und seiner Crew im Urlaub zusammen und selbst da wird unter denen unterhält sich keiner so auf diese Art miteinander. Ich denke immer so, das stellt man sich aber auch nur in einem Skriptprozess so vor. Es sei denn, ihr sagt jetzt, das ist so. Ich möchte übrigens mal ganz kurz auf letzte Woche zurückkommen. Ich hatte ja, wenn ihr euch entsinnt und das gehört habt, erinnert ihr euch vielleicht, dass ich gefragt hatte, fallen euch Titel ein, wo ihr das Gefühl hattet, die gab es schon mal. Und ich habe tatsächlich Nachrichten von Leuten bekommen, die mir das erzählt haben, beziehungsweise die mir Titel genannt haben, die es schon mal gab. Hier schreibt zum Beispiel Jan Breckerboom, schreibt zur neuen Episode No Way Out mit Kevin Costner und Gene Hackman und No Way Out von Joseph Kosinski. Haben beide den
Josh Brolin.
Genau. Hieß dieser No Way Out, der hieß ja Only the Brave im Original.
Und bei uns hieß er No Way Out.
Genau.
Und jetzt muss ich gucken, ob dein anderer No Way Out in Deutschland No Way Out hieß.
Ja, der mit Kevin Costner hieß No Way Out.
Ja, der hat keinen anderen deutschen Titel
bekommen. Schau mal nach.
Es gibt ja auch Trap, No Way Out. Lol, das war der Zusatztitel von M. Night Shyamalans Film.
Ja.
No Way Out gegen die Flammen. Ich denke, das und...
Wie ist das mit Untertiteln?
Und dann gab es No Way Out, es gibt kein Zurück. Und ich glaube, dieser Bindestrich und deutsche Zusatz.
Ja.
Weil der No Way Out, der hieß im Original No Way Out mit Kevin Costner, aber bei uns noch, es gibt kein Zurück. Man bedenke, schon 1987 hat man diese Titel dran gehangen. Das ist nichts, was neuerdings passiert.
Ich habe noch einen für dich. Ja. Bleib mal gleich an der Tastatur. Justin Hombach hat nämlich geschrieben, Crossroads mit Britney Spears. Das ist so ein ganz, ganz mieses Roadmovie mit ihr von 2002. Und dann gab es 1986 mit Ralph Macchio oder Macchio, dem Karate-Kid-Typen, auch ein Crossroads. Guck mal danach.
Also die 86er-Version auf jeden Fall.
Der hieß Crossroads, ne?
Ja, finde ich sofort. Und dann bei uns hieß der mit Britney Spears Not a Girl.
Ach, der hieß gar nicht Crossroads?
Also auf dem Originalplakat steht Not a Girl und drunter groß Crossroads. Ja. Also ich vermute mal, der könnte... ich guck mal ganz kurz. Ja, Originaltitel Crossroads, aber deutscher Titel I'm not a girl, not yet a woman. Ja. Die ist bei uns Not a Girl. Da kann ich mich auch noch dran erinnern tatsächlich. Weil das war die Zeit, da fand ich Britney Spears richtig cool. Da habe ich die Maxi-CD von Lucky hoch und runter gehört. She's so lucky.
Ja, habe ich auch.
She's a star, but she cries. Du auch, du bist 7 Jahre älter.
Hard thinking.
If there's nothing missing in my life.
Live oder hard?
But why come these tears?
Okay, alles klar. Wir müssen mal, ey, bei der nächsten Show, bei der nächsten Live-Show singen wir einfach mal. Timo hat uns noch geschrieben. Und das fand ich sehr lustig. Er schreibt: Hallo David, wie immer höre ich mit ein paar Tagen Verzögerung euren Podcast. Daher noch meine Ergänzung zu deutschen Filmtiteln. Bekannt wurde diese Tatsache mit der Verhinderung identischer Titel durch den Levinson-Film Bandits. Das ist der Originaltitel, Barry Levinson, der in Deutschland Banditen hieß. Das ist der mit Bruce Willis und Billy Bob Thornton. Da es bereits einen deutschen Film namens Bandits mit Jasmin Tabatabai gibt und ich glaube auch, war nicht auch Heike Makatsch mit dabei? Nun haben wir also die
Katja Riemann, Nicole Krebitz von Katja von Garnier.
Deswegen musste der Original Bandits in Deutschland in Banditen umgenannt werden. Nun haben wir also die spaßige Situation, dass der deutsche Film einen englischen Titel hat und der amerikanische Film einen deutschen. Das ist tatsächlich witzig. Ja, nee, solche Sachen sind auch passiert, aber Crossroads stimmt also schon mal nicht. Bei No Way Out mit diesen Untertiteln, da bin ich mir auch ehrlich gesagt nicht sicher gewesen.
Na, der Titel des Films ist ja alles, was da steht.
Ach so.
Und ob der jetzt steht, weiß ich nicht, Bandits 2 oder Bandits, heute wird Dolle geklaut oder nur Bandits, sind halt, sobald da ein Zeichen anders ist,
das,
das ist wie so eine Passwortvergabe. So, es ist einfach ein anderer Titel. So,
okay, okay,
in so einem Register.
Okay. Ja. Ich habe noch eine kurze Sache, die schmeiße ich jetzt noch rein, weil ich gerade eine WhatsApp bekommen habe von unserem gemeinsamen Kollegen, der Andi, ist gerade in Las Vegas. Ich wollte auch nach Las Vegas, denn da ist dieses Jahr wieder...
Man muss sagen, wir beide hätten in Los Angeles jetzt dieser Tage verweilt,
ja.
Du und ich, haben aber gesagt... Wer macht denn dann den Podcast
exakt,
in Deutschland?
Genau. Außerdem muss ich übermorgen zur Beerdigung und da wäre jetzt, genau das hat jetzt, da wäre Las Vegas dann und Los Angeles gekreuzt. Las Vegas ist die CinemaCon. Wir CinemaCon. Haben euch in den letzten Jahren ja schon von der CinemaCon berichtet. Das ist diese große Messe, wo in Las Vegas ja zum Teil ganze Filme gezeigt werden, aber auf jeden Fall Einblicke in das, was jetzt noch kommt und es kommen dann alle möglichen News und da sind schon ein paar online. Er hat mir jetzt gerade ein Bild geschickt vom, steht im Foyer, ich weiß gar nicht, wer den hat, aber er hat gerade die nackte Kanone, den ersten Trailer gesehen, hat mir eine Sprachnachricht geschickt und wird mir wahrscheinlich erzählen, wie gut der ist und ich kann sie jetzt nicht hören. Ich bin super gespannt, was bei die nackte Kanone wohl kommt, was sie gezeigt haben. Wir werden euch dann nächste Woche auf jeden Fall dann ganz genau über alle Details berichten. Heute sind schon ein paar Sachen revealed worden, zum Beispiel Sam Mendes macht ja ein Biopic über die Beatles und da ist jetzt der Cast revealed worden. Und das spielt gefühlt so die junge Garde jetzt mit. Hast du das Bild schon gesehen?
Nein.
Geh mal auf hollywoodreporter.com und das gleich das erste Bild, da wirst du sehen, wer mit dabei ist. Barry Keoghan.
Das ist das zweite Bild, die haben schon wieder einen neuen Artikel.
Ist schon wieder neues. Harry Dickinson spielt John Lennon. Paul Mescal spielt Paul McCartney. Joseph Quinn, den ihr aus Gladiator kennt, aus dem zweiten Teil, spielt George Harrison. Und Barry Keoghan spielt Ringo Starr. Also wenn das nicht eine übelst krasse Besetzung ist, dann weiß ich auch nicht.
Muss nur kurz korrigieren, David meinte, Paul Mescal kennen wir aus Gladiator 2, nicht Joseph Quinn.
Ah ja, na doch, Joseph Quinn spielt doch den Bösewicht.
Ja?
Ja, der ist doch einer der beiden Imperatoren.
Oh wow, ich habe bloß noch Denzel Washington im Kopf, so die, doll ist mir der Film
dieser beiden
durch die
Imperatoren
Finger entronnen.
Ist Joseph Quinn.
Also ist das Gladiator 2.5 als Musical.
Sozusagen, ja. Karate Kid Legends wurde schon gezeigt. Es gab wohl Emotional Footage zu sehen. Wie gesagt, ob das stimmt und was dahinter ist, das werden wir euch nächste Woche erklären. Dann gab es heute die Meldung, dass Beyond the Spider-Verse wird 2027 erscheinen. Und Danny Boyle hat gesagt, dass es soll ja eine Trilogie aus 28 Years Later werden. Und tatsächlich gibt es noch nicht die Finanzierung für alle drei Teile. Es gibt zwar den zweiten Teil, der schon auch fertig produziert wurde, aber der dritte Teil, der steht gerade noch so im Raum und wird erst dann gegreenlightet, wenn die ersten beiden Filme funktionieren. Also drücken wir mal die Daumen, dass da die geplante Trilogie draus werden kann. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es eine Trilogie werden soll. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum da jetzt auch direkt gleich zwei Filme kommen werden. Und das Publikum soll wohl ausgerastet sein bei den ersten Trailer-Szenen von I Know What You Did Last Summer. Die alte Slasher-Reihe kommt auch zurück. Ich habe gestern erst gedacht, warum? Also ich meine, ich muss sagen, der neue Trailer von Final Destination 6 sah auch wieder fantastisch aus. Ich freue mich mega auf den Film, weil da haben sie wirklich scheinbar sehr gut verstanden, wie das Original funktioniert hat. Aber I Know What You Did Last Summer wurde so mitgewaschen in so einer Zeit, als Scream 1 ein Mega-Erfolg wurde, das Slasher-Genre quasi neugeboren oder wieder verjüngt wurde. Und dann haben alle gesagt, so, ey, komm, wir machen sowas wie düstere Legenden, ja, wo es ja auch zwei Teile gab. Und I Know What You Did Last Summer gab es, glaube ich, zwei Teile. Und die sind nicht gut. Also ich kann nicht sagen, dass es das jetzt brauchen würde.
David, das richtige Highlight ist doch einfach Scary Movie, weißt du? Wenn Scary Movie wiederkommt.
Ja, der kommt ja wieder. Machen sie ja einen neuen.
Sag ich ja.
Also alle Sachen, unter anderem auch, was stimmt denn da jetzt? Ist I Know What You Did Last Summer tatsächlich so gut? Vielleicht gibt es auch den ein oder anderen Trailer schon zu sehen, weil das ist auch häufig so, dass kurz nach der CinemaCon die Sachen auch schon released werden. Und ich glaube, am 4.4. ist auch der Alien Day und da ist, glaube ich, mit dem ersten Trailer von der, also dem richtigen Trailer von der Alien-Serie, die jetzt im Sommer kommen soll, da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Also nächste Woche haben wir hoffentlich ein bisschen was zu besprechen. So, ich bin fertig.
Also keine Atempause in der Filmindustrie. Nee. Ich wollte noch abschließend zu The Studio sagen, im Hollywood Reporter, über den David gerade sprach, hat nämlich Seth Rogen auch gesagt, dass er letzte Woche dreimal angeschrien wurde. Es scheint also seine Serie in der Filmindustrie entweder sehr unterhaltsam angekommen oder einige fühlen sich hart auf den Schlips getreten.
Aber da ist es so gut, dass es sowas wie Apple gibt, ne? Weil ich glaube, auf einer anderen Plattform, also oder im Kino, das hätte niemand durchgewunken. Na, also nee, wo Hollywood selbst auf den Schlips getreten wird, das hätte doch kein großes Studio finanziert.
Wir haben übrigens nie darüber geredet, David, ob jetzt, wo es ein Zuhause hat, nämlich bei 20th Century Studio und damit bei Disney, ob wir jetzt langsam im speziellen Du nicht mal langsam an den Punkt kommen muss, zu hinterfragen, wird aus Dwayne Johnson noch ein richtiger Schauspieler mit The Smashing Machine, ein A24-Film und jetzt bei Martin Scorsese neben Leonardo DiCaprio. Die Wette hätten wir beide verloren, dass die beiden zusammen vor der Kamera stehen, glaube ich.
Ja,
vielleicht wird aus dem noch ernsthaft was, David. Vielleicht wird der mal Oscar nominiert. Kannst du dir das vorstellen? Soll ich meine nächste Wette verlieren nach Rebel Moon 3?
Ja, Moment. Stimmt. Was hatte...
Ja, warte, der April hat gerade erst angefangen, ich weiß. Lasse mich das bitte noch innerlich
ein paar Tage verarbeiten. Stimmt, es kann ja sein, dass auf der CinemaCon plötzlich seilt, so. die Decke wird abgesprengt, Zack Snyder seilt sich von oben runter und sagt, schnell noch hier die Ankündigung für Rebel Moon 3. Ihr habt alle drauf gewartet und das Publikum rastet aus, weil sie sagen, geil, wie geht's wohl mit Sophia Boutella und ihren 10 Freunden, deren Namen wir alle vergessen haben. Und den Bösewichten, die wir alle vergessen haben, weiter.
So, harter Cut, weißt du, die CinemaCon, da kann ja China nur drüber lachen.
Ja, genau.
Nee, Cha 2.
Beziehungsweise im Kino, als wir da jetzt saßen, wir haben den Film ja geguckt, hier in Berlin im IMAX, in der Originalversion, also auf Chinesisch. Und dann waren auch noch englische Untertitel drunter. Und ich glaube, war das Mandarin? Was da drüber steht?
Ich denke mal schon, denke ich mal. Also ich blick's nicht durch und möchte es auch nicht.
Ich weiß es auch nicht. Aber hinter uns saß eine Mutter mit ihrem Sohn und der Sohn hat immer gefragt auf Englisch, warum ist der Bösewicht jetzt böse? Warum weint die Figur jetzt? Und die Mutter hat es ihm dann auf Chinesisch immer erklärt. Und wenn die Nesha ausgesprochen haben oder wenn die irgendwas ausgesprochen haben, dachte ich immer, ich verstehe nicht mal die Sachen. Also Nesha habe ich nie gehört im Film. Selbst wenn sie den ansprechen. Also es scheint
ja, da war das irgendwie so Ensei oder so. Ensei hatte ich im Kopf. Ensei. Aber vielleicht heißt der dann auch wieder gar nicht so im, obwohl doch der heißt so im Original.
Es war auf jeden Fall ein Culture-Schock, muss ich tatsächlich sagen. Aber ein richtig schöner.
Es war so witzig, plus dass Davids Popcorn umgetreten wurde.
Ja. Die deutsch-chinesische Freundschaft wurde da hart mit Füßen getreten. Da kam nämlich ein kleiner chinesischer Junge durch unsere Reihe, hat nicht mal geguckt und trat meine ganze Box um, die mich nichts gekostet hat, weil wir den Kinobesitzer kennen. Aber ey, ich will mein Geld zurück. Nesha 2, wir haben schon drüber gesprochen in den letzten Wochen.
David, worum geht's denn da?
Also Robert, das möchte ich dir so erklären. Da ist diese eine kleine Feuerjunge und dann so ein blauer Junge. Und am Anfang ist da so eine Lotusblume, weil die offenbar in Nesha 1 sich gegenseitig, ich weiß gar nicht, ich glaube, ihre Körper sind explodiert oder so. Oder durch den Kampf sind einfach die Körper kaputt gegangen. Dann ist da so ein dicker Typ, der, glaube ich, ein Gott ist oder ein Halbgott. Und dann sind die Eltern von Nesha da, die sind auch, die können fliegen. Warum, weiß ich nicht. Und dann ist einer mit einem seltsamen Bart, der ist böse, aber eigentlich nicht wirklich. Und dann sind da plötzlich Drachen. Und dann sind wir im Himmel und da sind dann Dämonenhunter. Und die wollen aber, die töten Dämonen. Und dann stellt sich heraus, Nesha ist ja auch ein Dämon. Und ich dachte, was zur Hölle passiert hier eigentlich? Weil der Film überhaupt nicht erklärt, oder uns abholen würde, der schließt wirklich nahtlos an den ersten Teil an und verbindet so.
Der fordert noch was vom Publikum. Der fordert noch.
Aber er erzählt ja auch, ne, weil das ist basiert ja, Nesha ist ja tatsächlich eine mythologische Kreatur aus dem chinesischen, ich glaube, ist es Buddhismus? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber auf jeden Fall so eine kulturell verankerte Figur. Ich glaube, Gott der Fruchtbarkeit oder irgendwie sowas. Dementsprechend gibt's da eine riesige Lore, die da schon dahinter ist, die wir schon mal deswegen nicht kennen, weil es ein kultureller Unterschied ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles im ersten Teil dann durcherklärt wurde, weil diese Drachen, diese Longs heißen die im Film oder Long, wie sagt man eigentlich? Das sind ja auch mythologische
Kreaturen. Das ist bestimmt Long, weil das heißt ja auch so Long Cheng und
ja,
so
genau.
Immer wieder begegnet.
Die kennt ihr ja auch aus, wenn ihr World of Warcraft gespielt habt oder ne, bei irgendwelchen chinesischen Neujahrsparaden werden die durch die Straßen geführt.
Diese Fuchro-Drachen.
Genau. Und das kommt hier alles irgendwie zusammen. Und ich dachte am Anfang, wow, hier werden wir einfach 2,5 Stunden da sitzen und das wird uns so über die Köpfe hinwegfegen. Aber dann merkst du relativ schnell, dass zumindest die Figuren füreinander, die kämpfen füreinander, die kämpfen auch für was. Selbst die Bösewichte haben hier alle eine Agenda, haben zum Teil Zweifel und Hoffnungen. Und da merkte ich so, oh, hier ist auf jeden Fall ein emotionaler Kern. Und das ist besonders wichtig, weil alles, was danach kommt, und sagen wir mal so, etwa so ab der 30, 40 Minuten Marke, wird hier einfach nur noch gesprengt. Und zwar so richtig. Audiovisuell habe ich sowas noch nie gesehen im Animationskino. Und generell auch, muss ich sagen. Und das funktioniert aber auch deshalb, weil ich bei den Figuren dachte, oh ja, hier geht's die ganze Zeit um irgendwas. Zwar ist es alles ein bisschen drüber, das ist typisch fürs chinesische Kino. Ich sehe ja immer mal wieder welche, gerade auf dem Fantasy-Filmfest. Und dann wird dann immer ganz doll geweint. Und gerade auch die Männer, die klingen dann ja auch immer, so wird dann richtig sich rein in die Trauer, wird sich da rein gesteigert. Und das ist mir manchmal ein bisschen zu viel, aber trotzdem bleibt man dann dabei, weil du denkst, so, das ist jetzt hier nicht einfach nur eine 2-stündige Materialschlacht.
Also ich bin raus aus dem Film. David meinte auch irgendwann zu mir so, ey, da kann ja die ganzen westlichen Filme, da kannst du dir ja gar nicht mehr angucken danach. Es ist so, als hätte man irgendwie die beste Animationsqualität aus Hollywood genommen und mit so erwachsenen Themen von Studio Ghibli vermischt und mündet das aber dann in so auch Szenarien. Da gibt es dann so alle 15 Minuten Kämpfe, die alle so aussehen, als wären das schon Showdowns und so Filmendkämpfe für sich. Und das eskaliert immer höher, aber in einer für sich stimmigen Atmosphäre. Und es sieht so oft schweinecool aus. Es sieht wirklich richtig cool aus, wenn so ganze Armeen ineinander fliegen und sich dann aber bei einem Shot, der so weit weg ist, da Zehntausende ineinander bewegen und dann aber so teilweise rot färben, dann merkst du auch, wie erwachsen und brutal das ist. Und der Humor, der ist dann manchmal Slapstick und mal auch so richtig, geht das schon Richtung Fäkalhumor. Und ich hatte so das Gefühl, okay, Neja, bei dem Erfolg mit irgendwie $2 Milliarden Einspielergebnis alleine in China, der wird ja bestimmt eine gewisse Agenda verfolgen, so von wegen, ja, Individualität musst du vielleicht aufgeben für das Sinn und Wohl des höheren, besseren Ganzen, also quasi so für den Staat und für den Willen einer höheren Institution. Aber Pustekuchen, hier geht das wirklich auch darum, sich aufzulehnen und seiner eigenen Liebe und Bedürfnissen und Freiheit zu folgen, habe ich so tatsächlich nicht kommen sehen. Und für 2,5 Stunden Animation, das gibt es ja sonst gar nicht in der Länge. Also es gibt wirklich nichts Vergleichbares dieser Art. Und es war auch so unterhaltsam.
Avatar, würde ich sagen. Weil Avatar ist ja auch, abgesehen von den Realszenen, den wenigen, ist es ja eigentlich auch ein Animationsfilm mittlerweile. Aber Avatar hat keinen Moment, der auch nur annähernd, auch der zweite, herankommen würde. Ist natürlich eine andere Sorte Film.
Bei Avatar wird so jahrelang aller Monate jeder Fortschritt und Mediabuzz kreiert, was für tolle Advanced-Kameratechniken und man sich überlegt und wie das die Welt verändert. Das ist viel Gewese vorne rum. Neja 2 kommt einfach und haut einfach alles um, ohne irgendwie, ja, zumindest bei uns mal irgendwie da irgendwie, also es ist ein ganz anderes Selbstbewusstsein zu sagen, guck mal, hier ist der Film. Ja. So, guck hier an, der spricht für sich und da sind teilweise so große Bilder, wo aber noch in der letzten Ecke auch so viel passiert und wir wechseln die Sets und dann bist du auch mittendrin auf einmal bei irgendwelchen Gaunerbibern in so einem Wüstenfort, wo du denkst, wo kommt denn das jetzt wieder her? Und dann tauchen die aus dem Himmelsreich auf und dass auch Dämonen wie angekettet von Drachen bewacht werden und die eigentlich nur nach Freiheit streben, stellt ja auch so dieses Gut-Böse-Denken total auf den Kopf. Ja. Und da waren so viele spannende Motive drin, dass ich mich, also wenn hätte ich nicht in so einer IMAX, also was ja schwer ist auf einer IMAX-Leinwand, die ist sehr groß. Und wenn die Untertitel ganz unten stehen, hast du keine Chance, das gesamte Bild zu sehen, während du noch diese Übersetzungsschleife machst. Das ist ein bisschen schade. Aber ich glaube, jeder, der sich hinsetzt und sagt, ich gebe dem eine Chance und versucht das zu verstehen, wird nicht rauskommen können, ohne auf die eine oder andere Form ein Stück weit überwältigt zu sein. Das kennen wir so nicht und kann man auch so nicht verarbeiten. Aber das ist ein richtig, richtig guter Film auf seine Art. Und vor allem weckt das auch Interesse, mehr zu erfahren über chinesische Filme und die chinesische Filmindustrie.
Das fand ich noch das Beste, ne? Ich bin da rein. Hallo, mit dir.
Hallo, die Brücke war da.
Ja, können wir gleich drüber reden. Ich möchte schon gerne noch ein bisschen über Nesha sprechen.
Ja, alles gut, alles gut.
Ich hatte nämlich auch das Gefühl, ich sitze da und es fühlte sich an, wie die letzte Folge einer langlaufenden Serie zu gucken, die jetzt mit dieser letzten Folge, da kulminiert alles. Alle Handlungsstränge kommen zusammen, aber es ist natürlich auch die teuerste und die krasseste Folge, wo dann die fette Schlacht am Ende passiert. Und du sitzt da und denkst, okay, ich habe jetzt 5 Staffeln verpasst. Ich weiß überhaupt nicht, wer hier wer ist, aber es knallt ganz schön. Und darauf muss man sich am Anfang erstmal einlassen. Dann gewöhnt man sich aber irgendwann an die Spielregeln. Man versteht, wer ist wer und man kann Gut und Böse zuordnen. Wie gesagt, dieses Verständnis von Gut und Böse wird sich im Verlauf des Films so ein bisschen über den Haufen schmeißen. Aber dann kommen so die ersten Action-Szenen, die so eine Mischung aus, ne? Das sind so Kampfszenen. Und bei denen hatte ich bei jeder einzelnen, du hast es sehr schön gesagt, das hier wäre nicht mal der Endkampf in einem Kung Fu Panda. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich würde sagen, das Kung Fu Panda Team würde töten für nur einen einzigen Moment aus Nesha 2, weil das auch zum Teil so geil choreografiert ist. Also was ich sehr schön daran finde, gerade es gibt am Ende dann so Momente und Schlachten. Das sind hochkomplexe Setpieces, wo so viel passiert. Und ich habe immer aber das Gefühl gehabt, dass die Kamera sehr klar ist. Ne, es wird mir immer klar gezeigt, was da gerade passiert. Ich fand, dazwischen passieren dann aber auch tolle Action-Choreografien, die noch richtig Wumms haben. Und dabei werden auch noch, und diese Balance muss man erstmal hinbekommen, Bilder kreiert, die willst du dir einrahmen. Also ganz häufig denkst du, boah, das gibt es doch gar nicht. Und die erinnert mich dann zum Teil an Videospiele. Mir kam eines in den Sinn von Capcom, Asura's Wrath heißt das. Da gibt's auch so Götter, die sind so groß, dass sie Planeten mit dem Finger zerdrücken können. Und so ähnlich wird das hier. In diese Richtung geht das. Und da dachte ich auch so, das ist schon ein seltsamer Film. Drin gibt es Pipi-Kaka-Humor, hast du schon gesagt, wo Leute sogar Kotze essen oder jemand in Getränke reinpinkelt. Dann gibt es Szenen, wo verbrannte Leichen zu sehen sind, wo ich dachte, das passt ja wieder überhaupt nicht zusammen. Und ab welchem Alter ist es denn hier freigegeben? Dann wird es zum Teil sehr ernst. Dann aber auch wieder ein Mega-Spektakel, so wie Dragon Ball Z auf Crack. Und dann irgendwie trotzdem hat das Ganze eben noch eine emotionale Komponente und auch noch was zu erzählen. Das hätte ich nicht erwartet. Und da muss ich sagen, da guckst du das und denkst so, das könnte hier auch so ein Fenster in die Zukunft sein. Und jetzt versuche ich, die Brücke nochmal zu bauen. Weil ehrlich gesagt, wenn jetzt irgendein US-Animationsstudio, die müssen nicht mal auf die Zahlen gucken, die Nesha einspielt, die müssten sich eigentlich nur mal ins Kino setzen und angucken, was die da drüben klammheimlich, wie sehr sich die chinesische Filmindustrie entwickelt hat, sodass da mittlerweile Filme kommen, die mit US-Blockbustern, also wir reden hier von, ne, den Blockbustern, so Filme wie Flow oder jetzt auch der Memories of a Snail, der jetzt demnächst kommt von den Mary und Max Machern. Das sind natürlich kleine künstlerische Filme, die nochmal ihren ganz eigenen Anspruch und Wert haben. Aber wenn wir das hier vergleichen mit Ich einfach unverbesserlich 4 oder Kung Fu Panda 4 oder meinetwegen sogar Inside Out 2, ey, dann müssten die sich eigentlich gegenseitig in ihren Board-Meetings angucken und sagen, vielleicht überlegen wir uns mal, wie wir das künftig gestalten. Vielleicht kehren wir mal zurück zu mehr Kreativität und haben das Publikum mehr im Blick.
Sowas wie Inside Out 2 würde ich vielleicht ein bisschen rausnehmen, weil er sich mit dem menschlichen Wesen so auseinandersetzt. Und ich glaube, da wo eine Partei auch schon drüber guckt, über Inhalte sehr, das Selbstbewusstsein für sich selbst und seine Individualität vielleicht tendenziell was Gefährliches sein könnte. Aber gegenüber andere, also ich finde auch sehr spannend, wenn du den Leger anguckst, der hat $80 Millionen gekostet. Und der hat eine 12er Freigabe bei uns. Das heißt, die Chinesen scheinen einen Markt zu haben für Animationsfilme, der eben nicht nur von Kindern mit Eltern geschaut wird. Also hier ist es ja so, dass jeder Animationsfilm hat eine 6er oder eine 0er Freigabe, weil er in erster Linie Familien targetet, wo die Kleinen auch reingehen wollen oder sollen und dann die Eltern mitziehen und dann zu Hause Disney Plus abonnieren und so weiter. Aber in China scheint es dann ähnlich wie in Japan und Co. zu sein, dass diese Art des Filmemachens auch durchaus für ein erwachsenes Publikum gemacht wird. Und dementsprechend kannst du die Inhalte, weil du auch gesagt hast, du fragst dich, wann ist der freigegeben, anders konzipieren, auch brutaler gestalten. Auf der anderen Seite, wenn du diesen 2,5 Stunden Animationsfilm siehst und diesen unbestreitbar großen Aufwand an Animatoren sicherlich dahinter oder Menschen, die das animieren müssen, und der hat nur $80 Millionen gekostet, kannst du natürlich auch einen Bogen zum Thema Arbeitsrecht und wie viele Stunden und so schlagen. Also zu dem Preis, das ist also der feuchte Traum jedes Hollywood-Produzenten und der schlimmste Traum jedes Menschenrechtlers wahrscheinlich, würde ich vermuten.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also klar, früher hat man gesagt, ne, kennst du noch den ziemlich bösartigen Begriff China-Farmer aus World of Warcraft?
Wenn man Gold kaufen wollte und so?
In World of Warcraft, dem Videospiel, war es so, dass irgendwann, du konntest dort Gold für Echtwährung kaufen. Das hatte Blizzard so eingeführt.
Kannst du heute noch.
Genau. In China haben sich dann so richtig so Farmen aufgetan, wo dann chinesische Arbeiter da saßen und den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben, als Ingame-Gold zusammenzusammeln, das man dann verkaufen oder kaufen konnte für echtes Geld. Und damit ist dann so eine richtig kleine Industrie aufgekommen. Früher galt das ja als Synonym für Qualität oder für Produkte. Man hat auch China-Produkte immer abgewertet und gesagt, hier, die Konsole gibt's jetzt auch als billiges Imitat aus China. Und ich glaube, da hat sich in den Köpfen auch tief rassistisch so ein Eindruck festgemacht, der gar nicht mit der Realität übereinstimmt. Und ein Grund, warum zum Beispiel auch da drüben die Filmindustrie so floriert hat, ist, weil die Verdienste auch besser geworden sind. Vor Corona war es ja so, dass der Mittelstand extrem erstarkt ist und dadurch mehr Geld im Umlauf war, das dann auch ausgegeben werden konnte, weshalb die Filme mehr und mehr eingespielt haben. Das wurde dann wiederum reinvestiert, auch weil die chinesische Regierung hat dann die Filmindustrie stark gefördert, weil sie schon auch verstanden haben, dass da auf jeden Fall eine ganze Menge Potenzial brachgelegen hat. Und das in Kombination mit einigen anderen Veränderungen hat dann dazu geführt, dass so ganz klammheimlich in den 2010ern China zu so einer richtigen Macht geworden ist und dann sogar die Prognose irgendwann da war, das könnte mal der größte Filmmarkt der Welt werden.
Damit schalten wir raus aus dem Podcast, rein in die Werbung. David, schlechte Filme, ist ja schon mal ärgerlich.
Ja,
ne? Aber viel blöder ist, wenn du was gucken willst und du stellst fest, nee.
Gibt's nicht.
In Deutschland zumindest.
Ja.
Wie wär's denn, wenn du einfach sagen kannst, okay, dann mache ich mich digital ein anderes Land auf, weil NordVPN hat über 7400 Server in 118 Ländern.
Mhm.
Also kannst du dich quasi umloggen und bist dann von woanders unterwegs und hast dann Zugriff auf die Inhalte von verschiedenen Plattformen aus der besagten Region.
So hatte ich das zum Beispiel mit der Twisted Metal Serie gemacht, wenn du dich entsinnst. Die gibt's mittlerweile auch in Deutschland, aber am Anfang gab es das nur über Peacock, dem amerikanischen Streaming.
Und so kann man zum Beispiel schauen. NordVPN ist einer der weltweit schnellsten Provider eines virtuellen privaten Netzwerkes und bis zu 10 Geräte kannst du damit schützen. Und ich habe ja schon gesagt, wie viele Standorte es gibt, aber egal ob Windows, Android, iOS, macOS, Linux, Android TV und so weiter, auf all diesen Plattformen ist NordVPN unterstützt. Und das Gute ist, da kann man sehr viel mehr entdecken, wahrscheinlich auch Sachen, von denen man gar nicht wusste, dass sie existieren, oder auch mal die Preise checken. Ist das Abo irgendwo ein bisschen günstiger? Mhm. Kann man auf jeden Fall sich mal gönnen. Aber was wir euch noch gönnen, seht ihr in den Shownotes, wenn ihr nämlich auf www.nordvpn.com/pechundschwafel geht, könnt ihr euch einen großen Rabatt und 4 Bonusmonate auf einen 2-Jahres-Plan on top sichern. Probiert es einfach gerne aus. Gibt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie und so habt ihr keinen Stress, falls euch das Produkt nicht gefallen sollte. Probiert es gerne aus und damit danke an NordVPN und wir schalten raus aus der Werbung zurück in den Podcast. das ist ja nicht nur Filmindustrie speziell, ne? Du siehst ja immer wieder dieses lange Denken von langer Hand. Und das hat auch was damit zu tun, dass Legislaturperioden oft nur Programme und Ideen zulassen für eine Legislaturperiode und oft nicht länger gedacht wird. Oder auch wenn du in einem System bist, wo du sehr lange vorausschauen kannst, auch sehr lange planst. Ob du jetzt Infrastruktur in Afrika förderst, ob du die gesamte Autoindustrie, die auf links gekrempelt wird, oder wie man lernt, Technologie zu adaptieren und dann selbst, wir hatten das mit DeepSeek erst vor einigen Wochen, der künstlichen Intelligenz aus China, die zum Bruchteil der Kosten aufsehenerregende Ergebnisse geliefert hat. Aber das nur ein Mini-Blick in die Wirtschaft. Warum ich das sage, ist, weil sich das auch in der Filmindustrie zeigt. Weil man merkt, wie sehr man A, in die Köpfe der Menschen kommt, aber auch Unterhaltung zum Teil auch als Ablenkung wichtig ist, aber vor allem auch für einen, wie du sagst, erstarkenden Mittelstand Teil von Lebensqualität ist. Und dass man auf der einen Seite versuchen möchte, den Fuß reinzubekommen in andere Teile der Welt und die Darstellung, zeigt sich ja, wie Hollywood sich auch hat, ich will gar nicht sagen locken lassen, sondern man miteinander arbeitet. Und Hollywood ist Propaganda, weißt du, die amerikanische Flagge weht hier und da und die amerikanischen Soldaten sind immer die Guten, gang und gäbe seit Jahrzehnten. Wir haben oft genug darüber geredet, wie sehr Top Gun dafür gesorgt hat, dass Leute zum US-Militär wollten in den USA. Also die brauchen jetzt nicht so tun, als würden sie nicht die gleiche Schiene fahren, wenn sie könnten. Und man über die Jahre hinweg quasi so eine Verbindung aufgebaut hat, in der gerade in so großen internationalen Filmen China nicht mehr attackiert wird. China ist nicht mehr der Feind oder der Klassenfeind in Filmen. Neuerdings ist es wieder Russland oder andere Länder. Es ist immer oder sehr oft so das Innovative, das Technologische, dem Rest der Welt vorausseiende Land. Das ist so das eine, wenn man darauf schaut, wie quasi chinesische Ideen, Ansätze oder auch wie man gesehen werden möchte in der Welt, von längerer Hand geplant. Da geht es nicht um Individuen, sondern wie das gesamte Land gesehen wird, implementiert in großen Filmen, der in der Rest der Welt gesehen wird. Und auf der anderen Seite hat man viel darüber gelernt, wie man Filme macht. Man hat seine eigenen Stars aufgebaut und das sieht man auch sehr krass, nachdem es zum Beispiel dann hoch gab, mit Hollywood-Filmen, die immer auch in China eine große Rolle spielten. Wir haben immer wieder in den letzten 4 Jahren, die wir den Podcast haben, darüber gesprochen, dass Filme einen Großteil oder fast die Hälfte ihrer Einspielergebnisse allein in China gemacht haben. Oder David oft gesagt hat, oh, hier hat China den Film gerettet. Ist das inzwischen nicht mehr so der Fall? Wenn du dir zum Beispiel Barbie nimmst, da sagen ganz klar, wenn du findest Menge Interviews von Chinesen auf der Straße wie Vox Pops aufgenommen, die sagen, ja, Barbie hat für uns halt keine Bedeutung. So, wir haben unsere eigenen Puppen, mit denen wir gespielt haben. Das ist nicht so ein Kindheitstraum, so eine IP, mit der sie viel anfangen können. Die haben ganz eigene Vorbilder und ganz eigene Ideen. Und ich finde das krass, wenn du zum Beispiel 2025 mal reinschaust in den Box Office. Aktuell sind 5 der 10 erfolgreichsten Filme der Welt aus China. Und mit Platz 1, 2, 4, 9 und 10 ganz schöne Top-Platzierungen dabei.
Ja, also wenn man mal auf den globalen Marktanteil guckt, dann merkt man das auch sehr deutlich. Ne? Das ist jetzt nicht nur eine Geschichte, die wir hier erzählen, sondern das kann man auch mit Zahlen belegen. TheNumbers.com hat mal einen Vergleich durchgeführt. Wie sieht denn der globale Marktanteil des US-Kinos aus im Vergleich zu vor 10 Jahren. 2010 lag der globale Anteil von US-Filmen, was das Einspiel und den Umsatz angeht, noch bei 90%. Also die Welt hat quasi überall, auch in Japan vor allen Dingen, China war ein großer Umsatzmarkt. Da haben diese Filme, sind überall eingeschlagen. Hollywood war da die Macht. 2014 sieht die Top 5 des globalen Marktanteils folgendermaßen aus. Da ist der schon ein bisschen gesunken. China ist dann über die Zeit schon erstarkt gewesen. Also Mitte der 2010er ging das so langsam los. Da war die USA noch auf dem ersten Platz mit 85% und China auf dem zweiten Platz mit 5,5%. Danach kommt Frankreich mit 4,5%. Also du siehst schon, ne, dass wir reden hier von einstelligen Zahlenbereichen und die USA sind bei 85%. 2024 sah das ganz anders aus. Da sind die USA zum ersten Mal unter 70% gefallen. Und zwar zum ersten Mal. So niedrig war die Zahl noch nie. Die Top 5 sieht da so aus. Die USA liegen bei 69%. China mittlerweile, also in 10 Jahren, auf 16,5% gestiegen. Danach kommt England und Japan mit jeweils so um die 5%. Und Indien ist gar nicht so groß, wie man meint. Indien hat so einen globalen Marktanteil von 2%. Die indischen Blockbuster funktionieren halt immer noch meistens nur dort, wobei man sagen muss, jetzt einer...
Und mit geringen Ticketpreisen vor allem, deswegen werden die ja nicht viel ausmachen in der Summe.
Ja, man merkt das schon so ein bisschen, also wo wir jetzt Nesha geguckt haben, lief im Kino nebenan unser Freund und Kollege Tino Hahn, den ihr bei Kino Plus ab und zu mal seht, der hat hier in Berlin so eine Reihe, wo er indische Blockbuster präsentiert und diese Woche gestartet ist auch L2 Empuran. Du wirst wahrscheinlich genauso noch nie davon gehört haben wie ich, aber das scheint wieder einer der fettesten Blockbuster-Starts zu sein. Und es hat
25.000 Zuschauer gemacht an diesem einen Tag in Deutschland.
Richtig, richtig krass. Also auch Nesha lief wahnsinnig gut. Also beide Filme.
40.000 Besucher an den wenigen Vorführungen.
Genau.
Die Zahlen sind in Deutschland.
Und uns hatte ein Zuschauer, zumindest mir, ich weiß nicht, ob du es auch bekommen hast, hatte auf Instagram uns geschickt ein Video davon. Irgendwo hat er ein Kino. Und da war eine L2 Empuran-Premiere voll mit indischem Publikum und die feiern das ja noch so richtig. Hier in Berlin gibt's auch so indische Premieren, wo dann fast nur Inder drin sitzen und die rasten aus. Die sind so wie das amerikanische Publikum und das ist immer so eine riesige Freude. Da kommt dann der Titel oder Shah Rukh Khan kommt reingelaufen und die explodieren förmlich. Aber es ist halt immer noch relativ klein. Ne? Japan war mal ein großer Markt für US-Filme auch. Aber genauso wie in China hat sich das drastisch gewandelt. 2024 ist zum Beispiel kein einziger Film aus den USA mehr oder aus dem Ausland auch in den Top 10 der erfolgreichsten Filme des Jahres gelandet. Und das ist das erste Mal seit 2000, also seit dem Millennium so gewesen. Und da sagen unter anderem die Analysten, jetzt nur mal auf Japan bezogen, dass das halt einfach auch mit dem kulturellen Wandel zu tun hat oder beziehungsweise dem generellen Wandel in der Medienlandschaft. Ne? Diese klassischen Medien, also die Massenmedien auch, ne, Fernsehen, Radio, das ist immer irrelevanter für... Zwei wie Pech und Schwafel. Naja, aber nee, Podcast gehört da schon wieder mehr dazu, weil die Jugend sagt halt, sie gucken halt lieber Social Media. Das wird halt hauptsächlich konsumiert, ist in eigentlich fast allen Ländern so. Und es gibt tatsächlich mittlerweile alarmierende Meldungen von über 50-prozentigen Umfrageergebnissen, wo so die Generation Alpha oder Generation Z sagt, dass sie eigentlich sowas wie Film und Fernsehen gar nicht mehr gucken, sondern lieber Social Media konsumieren, weil da die Inhalte sind, die sie gerne gucken wollen.
Also du hast ja genauso das Alter ja auch zu Hause sitzen. Wie ist denn das? Also, als hätte du möchtest...
Ich kann dir das sagen. Ne? Also Holly guckt sehr gerne Filme und sie guckt auch Serien. Aber eigentlich, wenn man mal schaut, was ist das, was sie am meisten konsumiert? Also sie guckt einmal pro Woche vielleicht einen Film, aber täglich TikTok, täglich YouTube, ne, also da.
Und auch parallel zum Film dann? Oder der Film wird dann schon für sich geguckt?
Nee, das wird schon für sich geguckt. Also sie ist jetzt, er hat jetzt noch nicht dieses Aufmerksamkeitstotaldefizit. Aber man merkt sehr deutlich, das ist das, wo die Kids von heute sich drauf einfach stürzen. Und damit erreichen die Amerikaner jetzt, nehmen wir mal nur Japan als Markt oder kann man wahrscheinlich auch auf jeden anderen Markt ummünzen. Wenn du früher einen Transformers ins Kino gebracht hast, der ja in solchen Ländern, auch in China war ja die Transformers-Reihe irre erfolgreich. Wenn du die ins Kino gebracht hast, hast du halt klassisch auf Plakaten, im Radio, im Fernsehen Werbung gemacht. Aber das erreicht die Jugend von heute halt nicht mehr. Und schon allein deshalb sind die Zahlen stark zurückgegangen. Und in China ist das tatsächlich auch so gewesen. Ich habe mal geguckt, weißt du, was der erste Film war, der als US-Import in China starten durfte? Das ist nämlich noch gar nicht so lange der Fall. Rate mal, sag irgendeinen Film.
Das ist nicht erst Marvel, das ist nicht erst Iron Man.
Nee, nee. Es ist
früher.
Es ist ein Blockbuster aus den 90ern, der sehr unwahrscheinlich wirkt, aber der ein Riesenstart in China gewesen ist. Ich löse mal auf.
Ja, wenn du es jetzt sagst, weiß ich es auch.
Harrison Ford, ich sag mal Harrison Ford.
Ja, sag mal.
Auf der Flucht, 1994, das war der erste US-Import, der in China laufen durfte. Warum ich durfte sage, dazu kommen wir gleich. Und danach in den Jahren war es halt so, dass so Filme wie True Lies, Titanic, die Transformers-Filme, Fast and the Furious läuft da drüben auch noch sehr gut. Sowas wie Marvel in der Regel eher nicht so. Wobei man sagen muss, dass ein Avengers Endgame der bisherige Höhepunkt da gewesen ist. Die haben nämlich 2019 den Rekord für den erfolgreichsten US-Filmstart in China aufgestellt. Da hat der nämlich fast 600 Millionen US-Dollar nur in China gemacht.
Aber das liegt an Robert Downey Jr.
Der
hat immer sich hingestellt und gesagt, ich führe eigentlich ein chinesisches Leben in den USA. Ich bin schon immer an chinesischer Kultur interessiert. Ich liebe Martial Arts. Ich liebe diese Kultur. Du findest ganz viel bei seinen Touren rund um Tony Starks Figur. Der isst auch alles, was sie ihm auf der Bühne gegeben haben, was total bitter ist und sagt, oh, ist köstlich, ist toll. So, der hat also sich richtig reingekniet, dass die Chinesen ihn lieben. Also ich würde sagen, es hat sehr viel mit Tony Stark zu tun. Also mit Robert Downey Jr.
Ja, also man muss halt klar sagen, ne, dass China war halt zu dem Zeitpunkt, wir reden hier so von Anfang der 2010er bis dahin ungefähr, war China, ne, sie haben auch eine eigene Filmproduktion gehabt, aber ich würde es ungefähr vergleichen mit dem, was Deutschland macht. Deutschland hat eine eigene Filmproduktion, aber wir sind halt nicht in der Lage, auf US-Niveau oder auf Blockbuster-Niveau mitzuproduzieren. Immer wenn wir das versuchen, geht's irgendwie schief. Mir fällt ehrlich gesagt fast nichts ein, ja, wenn wir irgendwas importieren oder exportieren nach da drüben.
Im Westen nichts Neues,
ja, wäre so das, das Einzige. Das Boot zum Beispiel war damals ein Riesenhit oder Lola Rent ist ein Riesenhit gewesen. Das Leben der anderen ist auch mal in die USA herübergewandert. Aber Deutschland hat keinen einzigen globalen, ja, annähernden Hit produziert. Und in China war das sehr ähnlich. 2012 war es so zum Beispiel, dass 7 der 10 erfolgreichsten Filme des Jahres noch aus den USA gekommen sind. Ja, das war global, wenn du das dir immer angeguckt hast, auch in Japan zum Beispiel so, dass sich immer amerikanische Produktionen in diese Top 10 hineingeschoben haben. Ich habe ja gerade schon gesagt, in Japan ist es längst nicht mehr so. Und in China, spätestens seit Corona, ist es auch nicht mehr so. Es gab jetzt letztes Jahr das erste Mal wieder, dass sich ein Film reingeschoben hat in diese Liste, nämlich, kannst du raten, wer 2024 in den Top 10 gelandet ist, auf dem 9. Platz?
Deadpool und Wolverine?
Nee, ich glaube, der ist gar nicht gestartet. Godzilla X Kong. Das ist natürlich ein Thema, was da drüben funktioniert.
Ah, ja, stimmt, stimmt.
Der hat da drüben 130 Millionen Dollar eingespielt. Man muss aber sagen, der Vorgänger, wie hieß der noch? Auch irgendwie sowas.
King of Monsters, oder?
Nee, King of the Monsters, der war ja der Vorvorgänger. Das erste Mal, wo Godzilla und Kong aufeinander getroffen sind, hieß nochmal anders.
Vielleicht Versus Kong?
Ja, ich glaube irgendwie sowas.
Wie Kong? Irgendwie sowas.
Irgendwie sowas. Der hatte noch ein 30% höheres Einspielergebnis. Und wenn man mal guckt, so Sachen wie, ne, nehmen wir mal als Vergleich Inside Out 2, der ist im Jahr 2024 auf Platz 29 der chinesischen Charts gestartet. Ne, und damit sind diese Zeiten, wo Filme, die, ne, 2017 hat man bei Filmen wie Transformers 5 oder Warcraft noch davon gesprochen, dass die in China gerettet wurden. Ne? Warcraft war ein riesiger Flop, der hat in den USA 50 Millionen Dollar eingespielt und ist dann nur durch China, ich glaube, da haben die nochmal 110 Millionen Dollar gemacht, nur dadurch haben die es hinbekommen, sich überhaupt noch in so halbwegs in die Gewinnzone hineinzuarbeiten. Und die Zeiten sind vorbei. Selbst der letzte Transformers lief da schon nicht mehr so gut. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass die eigene Filmindustrie eben so stark gefördert wurde, auch durch die Regierung. Die haben aber auch stark investiert in den 2010er Jahren. Die Kinosäle oder die Zahl der Kinosäle wurde drastisch erhöht. 2017 gab es in China 35.000 Kinosäle und das Ziel war damals, das noch zu verdoppeln. Nun muss ich sagen, das Ganze basiert auf dem Stand von 2017. Da hatte ich nämlich auch schon mal ein Video über das Thema gemacht und da habe ich diese Zahl her. Und ich habe jetzt nicht mehr herausfinden können, ob das in Corona, ne, ob sie das verfolgen konnten, das Ziel, aber ich gehe davon aus, dass sie schon noch ein paar Kinos gebaut haben. Also China hat stark in diese chinesische Filmindustrie und in die Infrastruktur investiert und das hat sich dann ausgezahlt, weil die jetzt mittlerweile einfach selber Filme wie in den USA produzieren können. Die brauchen da halt die US-Blockbuster im Grunde nicht mehr.
Ich will nur eine Zahl kurz einfügen. 2024 hatte China etwas mehr als 90.000 Leinwände.
Ach so.
Also sie haben das mehr
als verdoppelt. Also haben sie es hinbekommen. Krass. Das ist
in mehr als 12.000 Kinos. Also ja, 12.700 ja. Kinos waren es 2022. Das wollte ich kurz mal einführen.
Ja, du merkst doch dadurch, wenn du mal auf die Zahlen guckst, wie stark das dann in der Mitte oder Ende der 2010er so richtig losging. Wenn du die auf die Liste der erfolgreichsten Filme aus China guckst, deren Blockbuster-Hits, 19 der 20 Filme in der Liste der erfolgreichsten Filme sind 2018 oder später erschienen. Also gefühlt ist 2018 oder 2017 ist so dieses Scheidejahr gewesen.
Na, da kommen natürlich viele Dinge zusammen. Ne? Da kommt zusammen, dass du eben einen Mittelstand hast, der wächst, ne? Mhm. Dass Leute Geld haben, das sie ausgeben wollen und auch sollen. Du hast eine Industrie, die gelernt hat, wie geht vieles von dem. Also die Chinesen können ja sehr gut adaptieren und dann selbst weiterentwickeln. Und dann hast du zusätzlich den Ausbau der Infrastruktur, nämlich, wie du wir gerade gesehen haben, der Leinwände und der Zugänglichkeit. Das heißt, mehr als doppelt oder sogar dreifach so viele Screens heißt, ich habe dann auch ein Kino in meiner Nähe. Mhm. Und das sind drei Skaleneffekte, die dann noch mit der enormen Einwohnerzahl korrelieren und vielleicht auch eigenen nationalen Themen und Stolz und dann so ganzen Happenings, wenn immer Luna, also Neujahrsfest in China ist, sind so die kinostärksten Tage. Da hat ja auch Neja diese gigantischen Staaten, ich glaube, das waren 900 Millionen am ersten Wochenende abgeliefert. Da kommen Skaleneffekte zusammen, die sich ja jetzt erst entwickeln und jetzt erst richtig zusammenlaufen, während dieser Markt jetzt in den USA seit Ewigkeiten ausgebaut ist und in die DNA der Kultur eingesunken ist, gibt es da aber nicht mehr viel Spielraum nach oben. Ganz umgekehrt, das sind ja schrumpfende Bevölkerungen, die je älter sie werden, es ja auch immer schwieriger haben, noch zum Kino zu gelangen.
Naja, die sind halt mittlerweile in der Lage, so diese Geschichten, die sie vorher selber nicht abbilden konnten. Ne? Wenn du sagst, so Barbie und die Puppen, die haben da was anderes gespielt. Mittlerweile haben sie die Special-Effect-Industrie, ne? Da ist was da. Sie haben ihr eigenes Hollywood, kann man fast sagen. Ich weiß gar nicht, in Indien gibt's ja Bollywood und Tollywood und Collywood. Aber für China gibt's noch gar keinen Begriff, oder?
Nee, es gibt Nollywood für Nigeria, ja, als Afrikas aufstrebende Nation für China.
Das ist ja auch einfach okay, wenn man nicht...
Also das passt auch gar nicht zu der Idee, dass man nach dem amerikanischen Vorbild
ja,
sich
ja,
benennt.
Ja, exakt. Deswegen finde ich, es ist schön zu sehen, dass sich da so ein kleiner Gigant einfach aus sich selbst mit eigener Stärke entwickelt hat, die sagen so, jetzt erzählen wir unsere Geschichten. Und das Publikum wird mit eigenen lokalen, kulturell zugänglichen Geschichten aufgegriffen, die dann natürlich auch bei denen deutlich besser ankommen, als wenn da die USA ihre eigenen Themen unterbringen. Und muss man sagen, dass was noch dazu kommt, ist, dass der US-Blockbuster, das sagen wir ja auch, wird immer schlechter. Also wenn ich online, habe ich mal geguckt, was glauben die Leute, sind so die Gründe, warum China auch regelrecht den US-Markt ignoriert. Und da wurden immer zwei Dinge genannt. Auf der einen Seite, dass die US-Blockbuster immer schlechter werden. Das ist natürlich nicht so richtig bemessbar. Aber eine andere Sache, da glaube ich schon sehr gerne, dass das ein Punkt ist. Und das ist das aktuelle politische Klima. Denn spätestens seit Trump an der Macht ist, auch schon beim ersten Mal, gibt es ja so einen wirklich offenen Schlagabtausch mit China, wo immer wieder hier Bedrohlichkeiten ausgetauscht werden, Strafzölle angekündigt werden, wie jetzt aktuell wieder. Und auch da hat man so ein bisschen, also glauben Leute, und ich habe das auch schon gedacht, so, dass wahrscheinlich einfach so eine US-Verdrossenheit in China existiert, die dazu führt, dass die Leute dann sagen, ja, gehe ich jetzt mal nicht in den Film hinein.
Du, das ist ja nicht eine China-exklusiv. Ich meine, einer der Gründe, warum wir nicht in L.A. sind, ist schon auch so, dass ich keinen Bock habe, auf dieses Trump-Amerika da einzureisen aktuell, nachdem die Leute an Grenzen auch teilweise festgehalten werden.
Ja, das ist wahr, ja. Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ne? Also ich meine, in der Vergangenheit war es so, dass US-Filme generell nicht so einfach da laufen konnten. Es gibt ja da so zwei große Stoppschilder in China. Auf der einen Seite erlaubt die chinesische Regierung ja nur eine gewisse Anzahl von Filmen, die aus dem Ausland überhaupt in China starten dürfen. 2017 waren das 34 Filme. Das heißt, es sind nur sehr begrenzte Slots. Und dann gibt es ja noch die SAPPRFT, die staatliche Radio- und Fernsehkommission. Und die, das hatten wir vorhin ja gesagt, die klopft dann all die Filme, die starten wollen, nochmal ab. Ja, und sagt dann so, ist da jetzt Gewalt drin? Ist da sowas wie Homosexualität drin? Politische Themen? Werden die Chinesen vielleicht als Bösewichte dargestellt? So wie damals in Fluch der Karibik 3, wo dann hinterher Shaoyi und Fats Bösewichtfigur rausgeschnitten werden musste. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass das dem Ende entgegengeht, weil wir dann hoffentlich jetzt keine Filme mehr sehen werden, wie jetzt in Independence Day 2 plötzlich chinesische Marken reingehalten werden oder Roland Emmerichs Moonfall, der gefühlt ein halbes Product Placement für die chinesischen Süßwarenhersteller gewesen ist, wo Filme richtig umgewandelt wurden, damit man irgendwie da drüben eine Chance hat, beim Publikum anzukommen. Und weil die dann da plötzlich zufälligerweise in China spielen. Diese Zeiten sind dann hoffentlich vorbei. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Ich bin sehr gespannt, wie sich das auswirken wird und ob Hollywood sagt, ey, wir ziehen jetzt nochmal, wir fassen uns nochmal am Schlawittchen und überlassen das denen nicht einfach so, sondern wir wollen auch noch mitspielen. Weil sonst wird der Marktanteil weiter zurückgehen, bin ich mir relativ sicher.
Wir werden uns, naja, auch weil die Leute weniger ins Kino gehen, dieses Thema wird uns zumindest nicht zum letzten Mal begegnen, aber jetzt haben wir es mal so ein bisschen überschaut. Das ganze Thema Menschenrechte, Arbeitsrecht und so, sicherlich auch ein wichtiges dazu, ja. Aber so richtig verlässlich finde ich nicht so viel dazu, weil du findest auch Dokumentationen rund um das Thema, die relativ schnell wieder gelöscht werden, anscheinend auf YouTube und dann wieder reaktiviert werden. Also man spürt so eine Hand und Augen, die genau drüber schauen, wie man dargestellt wird.
Ja.
Super spannendes Thema. Aber wo ich aber auch künftig mein Auge offen halten werde, wenn sowas wie Neja 2, wenn so Sachen wieder kommen, dass wir das vielleicht ein bisschen implementieren und diese chinesischen Filme, wenn sie im Kino gezeigt werden, das mal mitnehmen, um da, David, bereit zu sein für die Zukunft, wenn wir chinesische Filme nur noch besprechen.
Ja, du hast ja letztens einen genannt, der ist auf Platz 14 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten in China, nämlich Detective Chinatown 1900. Es gab 2023 The Wandering Earth 2, The Battle at Lake Changjing kam 2021 und da gibt es auch mittlerweile schon eine Fortsetzung, die kam 2022 und die ist auf Platz...
Dieser The 800 war doch auch groß, den hatte ich als einzigen davor gesehen.
Ja, der ist hier aber in der Liste, die ich hier sehe, gar nicht drin. Also auf den ersten 50 Plätzen ist der nicht zu finden. Nun heißt, kann es sein, dass der vielleicht in China anders hieß, aber... Ich hatte ja letztes Jahr auf dem Fantasy-Filmfest Lost in the Stars gesehen. Der ist auch auf Platz 15. Also gerade aktuell, wenn du ein bisschen die Augen offen hältst, kannst du immer wieder Filme sehen, die da drüben regelmäßig Rekorde brechen werden. Und das wird wahrscheinlich immer so weitergehen. Also Neja 2 wird wahrscheinlich jetzt für lange Zeit der ungeschlagene König sein. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die Zahlen steigen und steigen und steigen werden, auch für die nachfolgenden Filme. Also wenn die alle von dieser Qualität sind, ich werde jetzt häufiger mal versuchen, einen dieser Filme zu gucken. Es wäre nur schön, wenn die auch laufen würden hier in Deutschland. Wir haben unter anderem auch Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, in Deutschland kommst du da halt nicht ran. Mir hat jemand namens Jakob geschrieben, weil ich meinte so in meiner Letterboxd-Kritik, es wäre doch schön, wenn das jetzt eben die Konkurrenz mal anstoßen würde und die belebt ja in der Regel zwar eher das Geschäft, aber vielleicht ja hier auch mal die Kreativität. Und dann schrieb er, erzähl das den Filmverleihern. Seit Jahrzehnten bekommen wir denselben Schmuh aus Hollywood. Selbst solch ein großer Film wie Vinesa kommt nur schwach bei uns in die Kinos. In meiner Stadt ist er nur 3 Tage im Kino gewesen. Und das muss man auch sagen, wenn ihr Neja 2 gerade sehen wollt, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch möglich ist, weil hier in Berlin gab es auch nur wenige Vorstellungen. Es gibt keine DVD-Veröffentlichungen, kein Import, selbst von den Blockbustern oder Klassikern.
Also wir beide haben ja diesen zweiten Teil gesehen, ohne den ersten gesehen zu haben.
Ja, genau. Auf keinem Streaming-Service ist Neja 1 steht er zur Verfügung.
Und ich habe ihn nur auf YouTube gesehen die Woche, aber der wird innerhalb von Stunden verschwunden sein. Da gab es eine 2-stündige volle Version.
Ja. Seine Abschiedsworte waren, man kann nur hoffen, dass mehr Chinesen und Inder einwandern, weil je mehr davon hier im Land wohnen, umso mehr Nachfrage besteht auch für diese Filme und dann wird es auch Kinos geben, die das zeigen. Aber natürlich nur in den großen Städten. Hier in Berlin ist es schon so, aber man muss die Augen aufhalten. Hättest du mir zum Beispiel nicht gesagt, dass Neja 2 einen Filmstart bekommt und die Kinokarten organisiert, ich hätte das nicht mitbekommen. Es hat mich gar nicht erreicht. Es gab keine Pressemitteilung. Ich habe davon, wie hast du davon erfahren?
Wenn ich Filmnews jede Woche vorbereite, durchscrolle ich diverse Outlets und da sortiere ich auch bestimmte Releases raus, wie kleine Filme jetzt, wenn The Bayou startet oder dieser neue Nicolas Cage Film The Retirement Plan, die schreibe ich mir quasi inzwischen auf, damit mir diese kleineren Filme nicht durchrutschen und dann kommt eben auch sowas mit drin vor und dann weiß ich sofort, oh, das muss ich teilen. Das liegt einfach, und das klingt jetzt, ich bereite meine Filmnews seit ein paar Monaten besser vor als davor und dementsprechend ergibt sich mehr von mehr Wissen.
Okay, Leute, dann sagen wir Tschüss und hören uns nächste Woche.
Bis nächste Woche, was die CinemaCon dann bringt. Wir werden es sehen und hören.
Unter anderem. Und wir haben noch Minecraft gesehen bis dahin.
wir haben noch Minecraft gesehen, wir haben noch Warfare gesehen bis dahin. Ich werde The Bondsman noch sehen. Vielleicht erfahren wir von David, ob die dritte Folge des Studios wieder rumreist. Ich glaube, auch The Amateur haben wir dann gesehen. Also wir haben einiges gesehen.
The Assessment startet auch diese Woche. Da will ich auch noch reinschauen.
Den habe ich aber verpasst. Mal gucken. Gut, bis dahin erstmal schöne Woche, schöne frühlingshafte Tage. Genießt es und na, danke fürs Reinhören. Macht's gut.
Tschüss.